Spannende Themen für Bauingenieurinnen und Bauingenieure gibt's auch bei uns. Denn wir von Straßen NRW gestalten die Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Hierfür suchen wir dich als Verstärkung. Beispielsweise für ein Regierungsreferendariat Straßenwesen und viele weitere Positionen. Alle Stellenangebote auf straßen.nrw.de/karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben.
Das ist mittlerweile Alltag in vielen Unternehmen. Der Chef oder die Chefin und die Mitarbeitenden arbeiten remote, also online. Sie sitzen im Homeoffice oder meinetwegen auch im Ferienbungalow. Man sieht sich auf dem Bildschirm und vor allem viel seltener oder gar nicht im Büro oder persönlich. Dieses hybride Arbeiten stellt Menschen mit Führungsverantwortung, also auch so manchen Ingenieur und so manche Ingenieurin, vor besondere Herausforderungen. Wir sprechen heute im Karriere-Podcast Prototyp von vdinnerrichten und ingenieur.de mit einer Ingenieurin, die sich mit hybrider Führung auskennt und seit 2 Jahrzehnten Führungskräfte aus technologieorientierten Unternehmen berät. Herzlich willkommen, Antoinette Deckert.
Vielen Dank, Frau Burger, für Ihr wunderbares Intro. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute zu sprechen.
Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Klasse. Ich habe mich auch auf das Gespräch gefreut. Frau Deckert, Sie sind Leadership Coach und Change Managerin. Eigentlich haben Sie Kartografie studiert und waren als Ingenieurin tätig. Wie kam es zu diesem beruflichen Wechsel?
Oh ja, gute Frage. Da darf ich vielleicht ein bisschen ausholen. Sie sagten es, ich habe Kartografie studiert und habe mich dann Anfang der 1990er Jahre im Verlagswesen wiedergefunden. Und das war eine wunderbare Zeit, wo ich mal sage, so da ist so die erste Digitalisierungswelle durch die Welt gegangen. Wir haben nämlich damals die Karten ins Internet, in die Rechner reingebracht und haben digitalisiert, was das Zeug hält. Und ich war in so einer kleinen Pioniergruppe mit dabei, die nicht nur praktisch rechnergestützte kartografische Produktion dann gemacht hat, sondern auch erste Karten auf CD-ROM und ins Internet gebracht hat. Und was in dieser Zeit aufgefallen ist, mir und anderen, ist, dass ich ehrlich gesagt nicht die brillanteste Programmiererin war, aber organisatorisch gut war und auch mutig vorangeschritten bin, Leute zusammengebracht habe, Leute ermutigt habe, Neues zu machen und so. Und ich glaube, da ist damals so ein kleines Pflänzchen gesetzt worden für das, was ich heute tue, und hat mich dann nochmal über die IT, wo ich selber Führungskraft war, eben, wie Sie sagten, vor 20 Jahren in die Beratung gebracht. Und das war auch nochmal ein interessanter Schritt, weil ich da auf einmal bei der Lufthansa Technik zwischen lauter Flugzeugbauern stand und denen sollte ich Projektmanagement vermitteln. Da habe ich gemerkt, oh, das geht gar nicht so einfach. Projektmanagement kann ich ganz gut, aber mit den Menschen das irgendwie so zu machen, dass sie das auch gerne annehmen, fand ich schwierig. Und damals hatte ich mich erinnert an meinen Coach, den ich hatte als Führungskraft. Dachte, das könnte auch ein cooles Tool. Ingenieurinnen denken ja dann auch immer an Tools und Werkzeuge. Ja. Könnte ein cooles Tool sein, was mir da auch hilft. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und das war dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, das ist ein Weg, den ich weitergehen will. Und so mache ich praktisch jetzt seit 18 Jahren, auch in der Selbstständigkeit. Ich bin im April bin ich volljährig geworden, sozusagen mache ich diese Begleitung von Führungskräften, Teams und ganzen Organisationen in Veränderungsprozessen.
Wen beraten Sie denn? Sind das dann alle Führungsebenen? Haben Sie da auch manchmal so Top-Manager vor sich sitzen? Oder wie kann ich das so einsortieren?
Ja, das ist eine große Bandbreite. Dadurch, dass ich ich bin viel im Mittelstand und im Großkonzern unterwegs. Und das geht dann los bei den Führungseinsteigern, die Teamleitung übernehmen, bis hin tatsächlich zu Geschäftsführungen und Vorständen. Und es ist vielleicht auch, kann man sagen, altersgemäß oder erfahrungsgemäß so, dass das im Level zunehmend steigt, sodass ich also eher mit den Erfahreneren heute zusammenarbeite. Und die haben auch immer noch genug Dinge zu bewältigen, wo sie ab und zu mal eine Begleitung brauchen können.
Ja, das glaube ich. Was versteht man eigentlich wirklich unter hybrider Führung? Ich habe das vorhin so ein bisschen flapsig erzählt, ein bisschen remote. Was gehört dazu?
Ich finde, Sie haben das schon wirklich ganz schön umrissen. Ich würde sagen, es ist so, dass wir diese Situation haben, dass wir heute von einer dauerhaften Zusammenarbeit über unterschiedliche Standorte und in Präsenz und digital reden. Und das hat sich ja praktisch über die Jahre der Pandemie auch stark verändert. Das, was früher nur sporadisch war, ist eben heute der Alltag. Und was ich die Herausforderung in der Situation finde, ist, dass wir ja weniger zusammenkommen und dadurch weniger spürbar wird für die Einzelnen, egal ob es Kolleginnen und Kollegen sind oder eben zwischen Kolleginnen und Führungskräften. Was sind so Bedürfnisse und was sind Anforderungen, damit die Zusammenarbeit gut funktioniert? Und dafür braucht es eine höhere Sensibilität meiner Erfahrung nach. Und das heißt nicht, dass ich unbedingt mein ganzes Führungshandwerkszeug, was ich vorher hatte, vergessen muss und was ganz Neues mir drauf schaffen muss, sondern meiner Erfahrung nach ist es so, dass ich an manchen Stellen, wenn Sie sich vorstellen, so einen Schieberegler, wenn Sie so einen haben, wo ich eine Lautstärke verändern kann oder eine Intensität verändern kann. Ne? Ich vorher zum Beispiel, was das Thema Delegation angeht, vielleicht von meiner Fähigkeit auf eine 5 war, dann müsste ich heute das eher auf eine 7 oder eine 8 bringen, ne? weil ich einfach nochmal gewissenhafter, nochmal sensibler mit der Thematik umgehen muss. Und das ist für viele ist das die große Herausforderung, das zu meistern.
Ja, Führungskräfte sind ja zurzeit sowieso sehr gefordert. Jede Menge Krisen und dann diese Umstellung, dann andere Führungskultur, die gefragt ist. Sie haben ja selbst gesagt, das ist so ein Balanceakt. Wie kann man das am besten bewältigen? Wie sieht das aus im Führungsalltag?
Also ich würde mal sagen, es gibt so 3 große Herausforderungen für Führungskräfte, die gerade in der hybriden Arbeit und jetzt in der aktuellen Situation sich abzeichnen. Das eine ist das, was Sie ansprechen, so Krisenbewältigung oder eben auch das Thema Nachhaltigkeit und Umgang mit den Folgen des Klimawandels und solche Dinge. Also es sind große strategische Fragen, die Sie zu bewältigen haben. Und das zweite ist, das, was wir auch schon angesprochen haben, die Bedingungen für die Zusammenarbeit haben sich geändert und sie müssen aber immer noch die Bedingungen für gute Zusammenarbeit schaffen. Und dann ist als drittes eben, dass sie schlichtweg weniger Kontakt mit ihren Leuten haben und dass das viel dazu führt, dass sie ein Gefühl von Kontrollverlust haben. Und in dieser Kombination ist das für viele also wirklich ein großer Schluck aus der Pulle, will ich mal sagen, dazu führt, dass viele mit einem wahnsinnig hohen zeitlichen Aufwand sich in ihre Führungsverantwortung begeben und überall mit drin stecken und versuchen, das eben irgendwie zusammenzuhalten. Und das geht bei vielen eben. Ja, also das ist führt zu einer sehr hohen Überlast, was ich so mitkriege.
Mhm. Welche Rolle spielt das Thema Agilität in diesem Zusammenhang? Also das ist ja auch so ein Feld, agiles Arbeiten. Das kam ja jetzt auch so dazu, Scrum Master und man muss die Teams ganz anders organisieren. Welche Rolle spielt das und kann es hier auch zu einer Überforderung kommen?
Das Thema agiles Arbeiten ist vor ein paar Jahren, so wie ich es erlebt habe, war das für viele so ein Allheilmittel, um mit der Komplexität, die wir erleben, gut zurechtzukommen. Und auch da sind wir genauso wie mit der hybriden Arbeit einen Lernpfad gegangen, haben uns stark entwickelt und haben eben, gucken da heute, finde ich, differenzierter drauf, nämlich in der Form, dass wir gucken, in welchen Kontexten, also zum Beispiel in welchen Fachbereichen oder in welchen Branchen macht agiles Arbeiten überhaupt Sinn? Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, was brauchen die Menschen für eine Fähigkeit und für eine Reife, für eine innere Reife, um überhaupt agil arbeiten zu können? Weil es braucht eine hohe, zum Beispiel eine hohe Reflexionsfähigkeit, es braucht eine hohe Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen, es braucht eine hohe Fähigkeit, auch mit Fehlern umzugehen. Und das kriegt man in der Regel nicht in die Wiege gelegt, sondern das sind Schritte, die man gehen kann, aber die auch nicht jeder gehen möchte. Und das abzugleichen, wo macht das überhaupt Sinn, dass ich agil arbeite und wie kriege ich dann in diesen, für diesen Bereich auch die, das entsprechende Personal, was sich überhaupt damit auch identifiziert und was diesen Weg gehen möchte. Das ist eben das, was heute, wenn ich sage, die Führungskraft hat auch dafür zu sorgen, gute Bedingungen für Zusammenarbeit zu schaffen, was meiner Ansicht nach da reinfällt, dass sie gucken muss, wen habe ich da und wie kann ich die Person fördern.
Mhm. Das ist ja im Prinzip dann auch wie so ein dieser Regler, den Sie gerade angesprochen haben. Man muss dann so gucken, welches Maß an Agilität kann ich den Leuten hier zumuten und mir selbst auch. Und fahre ich ein bisschen höher, je nachdem, welche Gruppe ich da vor mir habe. Ja. Was sind eigentlich die Vorteile der hybriden Führung? Gibt es da auch irgendwas, haben Sie so eine Feststellung, bringt das auch was Gutes in den Menschen hervor? Kann das auch unheimlich befruchtend sein?
Ja, ich finde schon. Also Vorteile sind natürlich, dass ich beispielsweise meine Lebensgestaltung auch verändern kann und vielleicht Vereinbarkeit von Familie und Beruf in vielen Fällen auch besser hinkriege, ne? Weil ich schlichtweg weniger Wegezeiten habe, die ich zu bewältigen kann oder auch mal zwischendurch etwas tun kann, was Kinderbetreuung, Pflege und so weiter angeht. Da ist natürlich auch immer eine Gefahr drin, das muss man auch sehen. Und da geht es dann wieder darum, sich das gegenseitig klar zu machen, was ist denn da mein Bedürfnis, was ist auch das, was ich leisten kann und was nicht. Und was ich so mitkriege, ist, dass einige das wahnsinnig genießen, dass sie eben auch diese Entscheidung frei treffen können, wo sie wie wann arbeiten. Und andere wiederum, das ist so ein bisschen typenabhängig, sagen, ich möchte weiterhin gerne klar abtrennen. Zum Beispiel, ich möchte von 9 bis 16 Uhr arbeiten und dann keine Telefonanrufe mehr bekommen. Und auch da wieder ist so, dass man sich da so gegenseitig auch als Team austarieren sollte, damit man eben den einen nicht nervt, wenn er mit seinem Kind auf dem Spielplatz sitzt und seine Ruhe haben möchte und die andere sich nicht wundert, warum sie um 23 Uhr keine Antwort mehr auf ihre Mails bekommt.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, dass Führungskräfte so ein bisschen so einen Kontrollverlust fürchten. Ist das ein Problem, das immer wieder auch thematisiert wird bei Ihnen? Und wie können Führungskräfte selber das Vertrauen in ihre Mitarbeiterschaft stärken?
Also was ich feststelle, ist, dass die das oftmals gar nicht so ganz direkt ansprechen, dass das so irgendwie zwischen den Zeilen dann eher rausscheint. Und wenn wir aber an dem Punkt sind, und das macht sich häufig an so einem Effekt mit den Meetings fest, ist, da kommt dann Bewusstsein, wie das alles zusammenhängt. Mal als ein Beispiel. Es gibt viele Führungskräfte, die heute diese sogenannten Rücken-an-Rücken-Meetings haben. Das heißt, die sind von 8 bis 18 Uhr durchgetaktet von einem Meeting ins nächste. Mhm. Was dazu führt, dass der Stresslevel steigt, weil man keine Erholungspausen mehr hat und eigentlich ja auch zu diesen Themen, ich organisiere, wie ihr zusammenarbeitet und ich kümmere mich um strategische Fragen, komme ich gar nicht mehr, weil ich eben nur noch in Meetings hänge. Mhm. So, und dann ist die, und das tue ich deswegen, weil ich Angst habe, dass ich Informationen verpasse, weil ich zu viel in operativen Fragestellungen mit drin hänge, weil ich bei zu vielen Entscheidungen einfach auch mit dabei sein muss. Und es wird also sozusagen alles zu mir als Nadelöhr weitergeleitet und dann hänge ich da drin. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich das eigentlich zugunsten von mehr freier Zeit in meinem Terminkalender eigentlich ändern? Und was ich dann mit Führungskräften antriggere, sind mindestens zwei Dinge. Das eine ist nämlich mal in Bezug auf ihre Rolle so eine Inventur, was ist denn eigentlich das, was sie machen müssten und machen wollen. Und was machen sie tatsächlich in der vorhandenen Arbeitszeit? Und dann kommt der Effekt oft ganz schnell auf den Fuß, dass sie feststellen, oh, ich habe, nehmen wir mal 40 Stunden Arbeitszeit, aber diese Arbeit, die ich mache und machen soll, da bräuchte ich eigentlich 80 Stunden dafür. Das kann ja nicht hinhauen. Mhm. Dann haben wir dieses Überlastungsthema. Mhm. Und sie stellen eben fest, ich bin auf vielen Nebenkriegsschauplätzen mit unterwegs, da müsste ich etwas loswerden. So, und das ist der erste Schritt, also Bewusstsein darüber zu kriegen, was habe ich eigentlich alles, also wo bin ich überall mit dabei. Der zweite Schritt ist dann eben, sich zu fragen, wie kann ich da etwas abgeben? Das heißt, man könnte sagen, guck doch mal, an welchen Stellen möchtest du denn etwas abgeben? Und dann kommt die Frage, vertraue ich den Leuten überhaupt? Mhm. Traue ich denen das zu? Und dann sagen viele, ja, na klar, also erstmal irgendwie, ich habe da tolle Mitarbeitende und so weiter. Und wenn man dann mal genau zuhört, dann stellt man aber auch fest, dass die, das kommt auch nur so in Nebensätzen so, dass dann gesagt wird, ja, nee, also das kann der nicht. Mhm. Oder das will der auch nicht. Mhm. Und das ist ja, wenn ich sage, das kann der nicht, dann ist das ja eine Sackgasse eigentlich, gedanklich und auch vom Tun her. Da tut sich ja irgendwann nichts mehr. Und dann mache ich immer den Vorschlag, bau doch noch mal das Wort noch in den Satz ein. Also das kann der noch nicht. Mhm. Und dann kann man nämlich anfangen zu überlegen, was bräuchte es denn, dass eine Person es ist auch diesen sich auf diesen Weg geht, begibt, um etwas dann zu erlernen. Ne? Und dann ist man bei der Frage auch vielleicht irgendwie eine Kompetenz, die er sich drauf schaffen muss, also ein bestimmtes Programm lernen oder Entscheidungstechniken lernen oder Moderationstechniken oder was auch immer. Will er das? Gibt es eine Motivation? Hat er was davon? Und braucht einen Entscheidungsspielraum und hat da auch bestimmte Befugnisse, die er hat. Und wenn man das geklärt hat, kann man mit den Leuten eben in einen stufenweisen Entwicklungsweg gehen, wo man sozusagen kleine Päckchen packt und langsam aber sicher das eine oder andere mit denen aushandeln abzugeben, um dann eben die Eigeninitiative zu stärken und auch da kommt dieses Wort empowern rein, ja. Also die zu empowern.
Das ist eine wichtige Aufgabe für Führungskräfte, ne?
Genau, ohne sie zu überlasten und auf der anderen Seite mir ein bisschen Freiraum zu schaffen als Führungskraft, um eben die anderen Themen mehr zu machen.
Mhm. Hört sich nach einem guten Lösungsansatz an und auch so ein bisschen nach Ingenieurdenken. Also Sie bieten etwas an, Sie bieten eine Lösung an. Wo sehen Sie denn das Spezielle jetzt bei Ingenieurinnen und Ingenieuren in Führungspositionen? Mit welchen Problemen haben die besonders zu kämpfen oder gibt es da überhaupt Unterschiede?
Also ich bin kein Fan davon, so pauschalisierend zu sagen, alle Ingenieurinnen und Ingenieure haben folgendes Problem.
Ja, ja.
Das liegt mir nicht so. Es gibt ein Phänomen, was zu beobachten ist, relativ häufig. Das ist, die werden in der Regel aus einer Fachkarriere heraus in die Führungsposition gerufen. Und wenn ich aus der Fachkarriere komme, bin ich stolz darauf, weil ich gute Konstruktionen gemacht habe, tolle Motoren gebaut habe oder ähnliches. Und das heißt, es ist eine ganz große fachliche Expertise und Machertum. Und dieses das haben die lieb gewonnen und das wollen die auch oftmals gerne beibehalten und zwar auch sehr lange. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein Grund, warum man relativ lange in so fachlichen Entscheidungen mit drin bleibt, anstatt sich davon zu lösen, weil man ja immer noch denkt, das verstehe ich und ich habe ja schon die Lösung und da könnte man das doch so machen. So. Und aus der Nummer rauszukommen, sich dahin zu wenden, zu verstehen, dass erstens ich mich aus diesem Fachlichen ein bisschen zurückziehen kann zugunsten der Fachexpertise der anderen und dass man dann eben vielleicht auch eine größere Vielfalt bekommt, wenn dann 4, 5, 6 Menschen über das nachdenken, als wenn ich nur alleine drüber nachdenke. Und auf der anderen Seite eben dann mir diesen Freiraum verschaffe und eher fördere, anstatt das selber zu machen. Und dafür brauche ich aber diese Expertise, Menschen mit dem Menschen als menschliches System sozusagen zusammenzuarbeiten. Und da hat es was damit zu tun, dass ich vielleicht meine Empathie noch mal ein bisschen stärken kann, lerne, Verhalten zu beobachten, Verhalten einzuschätzen, Verhalten zurückzumelden, was ich für einen Feedback-Prozess beispielsweise brauche, mich mit Bedürfnissen und Motiven von Menschen zu befassen und solche Dinge. Und das ist etwas, muss ich sagen, lerne ich an mir selber auch immer noch. Also wie gesagt, ich bin auch Ingenieurin und mache das jetzt aber seit 20 Jahren aus einer anderen Perspektive. Da kann man auch, glaube ich, wenn man 100 Jahre alt ist, noch lernen.
Der Mensch ist ein Rätsel.
Ja, aber es ist total spannend. Es ist aber auch wieder eine Frage der Haltung. Will ich das eigentlich? Ja. Ne? Und ich erinnere mich gerne immer an einen Coaching-Prozess, den ich mal hatte, wo ich eine Führungskraft hatte, der sehr dieses, also fast schon mechanistische Denken hatte, also so der Mensch funktioniert wie ein Auto, ich sage jetzt mal sehr schwarz-weiß, und der dann, und den das alles zu Anfang gar nicht interessiert hat, wie, was hat das denn mit Gefühlen und Motiven und so weiter, und am Ende eines Coachingsprozesses saß der mit leuchtenden Augen vor mir und hat mir erzählt, was er alles über andere erfahren hat und wie toll die Zusammenarbeit war und wer da mit wem und so weiter. Und der war voll eingestiegen auf diese, ich sag mal, auf diese soziale Komponente und hat das für sich so verinnerlicht gehabt. Ah, das ist ein wichtiges Mittel, um Menschen gut zusammenzubringen und zu einer herausragenden Leistung zu bringen. Das fand ich absolut faszinierend. Ne? Und das ist irgendwie, das ist auch das, wo mir es dann total Spaß macht. Ne?
Das glaube ich. Das dann sehen kann. Ich freue mich für die Mitarbeitenden dieses Mannes. Das hört sich jetzt nach einem großen Erfolg an. Wie kann man denn als Führungskraft überhaupt den Teamspirit so ein bisschen stärken? Kann man da, gibt es da so ein paar Tools? Sie als Ingenieurin, jetzt nehme ich das Wort Tools in den Mund. Gibt es da so ein paar Sachen, die man machen kann, damit so ein Team harmoniert, besser zusammenarbeitet, Konflikte ausgeräumt werden?
Ja, ich finde, so eine Geschichte ist, sich ganz bewusst erstmal zu überlegen, wann treffe ich mich virtuell und wann in Präsenz. Es gibt viele Situationen, sei es die Geburtstagsfeier oder irgendwie ein Jahresevent, die machen mehr Sinn in Präsenz. Aber auch zum Beispiel solche Phasen, wo es darum geht, beispielsweise am Projektbeginn, wo man viel Informationen austauschen muss, auch sich neu kennenlernen muss und so weiter, wo man sagen kann, es macht viel Sinn, sich in Präsenz zu treffen. Und das macht viel mit dem Team Spirit aus. Mhm. Und dann sind es solche anderen Dinge wie die Frage, wenn ich mich in Meetings treffe, ist dann auch mal erlaubt, ein persönliches Wort miteinander zu reden? Ja. Gibt es diesen Raum? Oder wird das immer alles gleich abgebogen? Mhm. Dann gibt es Rituale, wo man sich auch mal darüber unterhält, was haben wir eigentlich für Erfolge gehabt? Das finde ich, das geht auch ganz oft verloren. Mhm. Da wird sehr schnell geguckt, ah ja, haben wir abgehakt, zack, zack. Mhm. Aber was hat eigentlich dazu beigetragen, dass wir diesen Erfolg gehabt haben? Ne? Hat Hans und Lena, welche Stärken haben die dazu eingesetzt? Was haben die, wo sind die über sich hinausgewachsen? Das sich zu vergegenwärtigen, das macht einfach auch Stolz einerseits. Und andererseits ist es so, dass man die Leute ja auch von anderen Seiten vielleicht nochmal kennenlernt, wenn man sich darüber unterhält. Ne? Und das ist, diese Zeit sich zu nehmen, das finde ich schon ganz essentiell.
Mhm. Gibt es eigentlich einen Unterschied? Können Frauen besser Hybrid führen oder Männer? Gibt es da Unterschiede?
Also wahrscheinlich. Ich Also ganz ehrlich, ich könnte Ihnen da jetzt auch wieder keine pauschale Antwort drauf geben. Mhm. Ich habe Männer vor Augen, die ganz ausgezeichnete hybride Führungskräfte sind, die eben genau dieses empathische Hinhören und einen Sinn für das Zusammenspiel haben und gleichzeitig eine große Klarheit sagen können, worum geht es, was sind unsere Ziele. Das ist ja nicht das eine oder das andere. Ne? Ja. Also ich meine, man muss mitbringen ein gutes Gespür für Menschen und wie man sie zusammenbringt und andererseits eine große Klarheit im Denken darum, wo soll es hingehen, auch ein langfristiges Denken, wo soll es hingehen und nicht nur darüber nachdenken, sondern darüber auch sprechen. Und wenn ich diese beiden Sachen mindestens mal miteinander gekoppelt bringe, dann funktioniert das schon mal recht gut. Und da glaube ich, da gibt es sowohl bei Männern als auch bei Frauen, die einen, die können das eine besser und dann das andere und die anderen können dann das andere besser. Und dann geht es halt immer darum zu gucken, welche Seite kann ich stärken, die eh schon stark ist und wo muss ich an einer anderen Stelle vielleicht noch nachhelfen, wo es noch nicht so ausgeprägt ist.
Die Pandemie ist vorbei. Sogar aus dem Silicon Valley kamen Signale, wir drehen das Rad zurück. Schluss mit Hybrid. Wie schätzen Sie das ein? Wird es wieder so eine Art Rollback geben? Oder glauben Sie, das wird sich einfach weiter etablieren? Sie haben ja nun Kontakte in die höheren Ebenen, die das dann entscheiden. Wie ist so Ihr Eindruck?
Wir sehen das Phänomen ja schon seit längerer Zeit. Ich würde sagen, seit ungefähr einem Jahr, dass viele Unternehmen oder einige Unternehmen sagen, ja, wir würden gerne wieder das Rad zurückdrehen. Und das funktioniert eingeschränkt gut, weil sich viele Menschen eben eingerichtet haben, dass sie sagen, ich habe mein Leben so organisiert, dass ich virtuell arbeiten möchte. Und das möchte ich auch nicht wieder zurückdrehen. Und das andere Phänomen ist, dass gerade die Jüngeren, die in die Unternehmen reinkommen, sich das als Voraussetzung ansehen und auch fordern, dass Hybridarbeiten und Homeoffice und flexible Standorte und so weiter, dass das möglich ist. Sonst entscheiden sie sich gar nicht für einen Arbeitgeber. Wenn man das vor dem Hintergrund des vielfach zitierten Fachkräftemangels sieht, stelle ich mir die Frage ernsthaft, welches Unternehmen es sich leisten mag, sich an der Stelle einzuschränken. Weil wenn ich brauche ja jüngere Leute, die in die Unternehmen reinkommen, da schneide ich mich ja von einem Kanal ab, wenn ich das abwehre. Und für mich wird eher wieder ein Schuh daraus, dass ich mir immer wieder überlegen muss, wie kann ich in diesen neuen Bedingungen, die sich ja auch permanent weiterentwickeln, wo wir permanent weiter lernen und permanent weiter neue technische Möglichkeiten haben. Wie kann ich das schaffen, sowohl Führungskräfte als auch die Mitarbeitenden zu befähigen, dass es da zu einem guten Zusammenspiel kommt?
Ja, Frau Böckert, in diesem Sinne würde ich sagen, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich gerne mit Ihnen unterhalten und danke auch an die Hörerinnen und Hörer für die Zeit. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Böckert.
Dankeschön, Frau Groger, und bis bald.